Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer CodeFest.at Live-Webcast-Serie zu Silverlight. Heute senden wir wieder live aus dem Microsoft Innovation Center in Wien. Mein Name ist Max Knorr und ich bin Developer Evangelist bei der Developer und Platform Group von Microsoft Österreich. Letztes Mal haben wir mit Silverlight und Expression Blend begonnen. Wir haben eine Sketchflow-Prototypen-Applikation gebaut und in den On-Demand-Webcasts, die Sie ab heute auf der Webseite zum Download finden, wird da die Sketchflow-Applikation komplett gebaut, from scratch bis zu einem fertigen Status. Diesen Prototypen-Status zeigen wir dann der Geschäftsabteilung und die Geschäftsabteilung hat jetzt den Prototypen für gültig erklärt, also sie hat ihn genehmigt. Das heißt, was wir jetzt machen heute, ist diesen Prototypen auszubauen und mit Design zu unterlegen. Das heißt, wir werden Content Controls verwenden, wir werden Items Controls verwenden, wir werden die Applikation mit Styles und Templates umgestalten, mit Animationen versehen und so weiter. Nochmal zur Wiederholung, Silverlight ist ein Browser-Plugin, das jeder installiert haben muss, um Silverlight-Applikationen auszuführen. Also jeder Endkunde muss das installiert haben. Und um eine Silverlight-Applikation zu bauen, braucht man dieses Plugin. Also um es zu sehen, braucht man dieses Plugin. Und das Plugin gibt es auf Windows, Mac und Linux, sowie auf Internet Explorer, Firefox und Safari. Wenn Sie eine Applikation entwickeln oder so wie wir das machen, gibt es immer zwei Seiten. Einerseits das Design, andererseits die Code-Entwicklung, also wie schaut die Applikation aus. Das ist eigentlich der Schritt, wo wir uns immer noch befinden. Das Ganze passiert mit einer Sprache, die XAML heißt oder eben wie wir das hier machen mit Expression Blend 3, dem Design-Tool. Im dritten Teil der Live-Webcast-Serie, nächstes Mal, werden wir dann mit Visual Studio den Code schreiben, der dann die Logik hinter der Applikation macht. Apropos Logik, wenn es um die Positionierung geht, um das Aussehen von unserem UI, dann verwenden wir sogenannte Layout Controls wie das Stack Panel. Das Stack Panel ist zuständig, um die Kinder-Controls untereinander oder nebeneinander auszurichten. Es gibt dann ein Grid, ein sogenanntes Tabellen-Layout oder andere Layouting-Controls, die man verwenden kann, um die Kinder-Controls entsprechend auszurichten. Also nicht mehr fixe, absolute Positionierung, sondern relative Positionierung mit diesen Layout-Controls. Der Vorteil ist, wir sind mehr oder minder größenabhängig, wenn wir keine fixen XY-Werte verwenden. Und das Zweite, was man verwenden kann, sind Ränder, sogenannte Margins, und Ausrichtungen, Alignments. Also die Margins sehen wir hier zum Beispiel, sind immer zum nächsten Control oder zum Fensterrand. Und die Alignments sind die Ausrichtungen, eigentlich wie bei Word, also links ausgerichtet, rechts ausgerichtet, zentriert. Das Ganze gibt es horizontal und vertikal. Und der vierte Wert ist Stretch. Stretch heißt im Prinzip wie ein Blocksatz, der komplette zur Verfügung stehende Platz wird eingenommen. Es gibt jetzt eine Reihe von Controls. Die Simple Controls sind jetzt nicht anders als bei anderen UI-Frameworks. Interessant sind die Content Controls. Die Content Controls erlauben es nämlich, den Inhalt als Content anzugeben. Und was heißt das? Ein Button kann jetzt nicht mehr nur einen Text drinnen haben, sondern ein Button kann jetzt einen komplexen Baum von verschachtelten UI-Elementen drinnen haben. Also der Button kann zum Beispiel drinnen ein Video und einen Textblock haben und das Ganze verschachtelt in ein Stack-Panel hinein. Und das gilt nicht mehr nur für Buttons, sondern für beliebige andere Controls, also auch ein Tooltip kann beliebige Kinder-Controls drinnen haben und auch das User-Control, das eigentlich unser Root-Control ist, von jeder Silverlight-Applikation, das oberste Control ist auch selber nur ein Content-Control. Also wichtig, wir sind flexibel mit dem Inhalt unserer Content-Controls, wo immer es eine Content-Eigenschaft gibt, können wir die beliebig setzen. Die Headered-Content-Controls haben zwei Content-Eigenschaften, die eine heißt Content, die andere Header und auch der Header der Groupbox oder des Tab-Items kann sich jetzt flexibel, kann jetzt flexibel gestaltet werden. Also es kann hier nicht nur Hallo drinnen stehen, sondern auch wieder ein beliebiger Baum von verschachtelten UI-Elementen drinnen sein. Dann gibt es noch die Items Controls, also wo immer es ein Tab-Item gibt oder ein Listbox-Item, so gibt es irgendwo ein Item-Control, wo diese einzelnen Items drinnen sind. Das sind meistens Listen, also zum Beispiel eine Listbox, eine Combo-Box oder das Tab-Control selber ist auch ein Items-Control. Soweit zur kleinen Wiederholung vom letzten Mal und jetzt schauen wir in die erste Demo hinein und zwar zuerst einmal die letzte Applikation, also die Applikation vom letzten Mal, wie schaut sie insgesamt aus, kann man sich jetzt unter www.knornet/demos/codefestmios anschauen, so, www.knornet/demos/codefestmios und jetzt sehen wir die funktionstüchtige Applikation mit der Animation am Anfang, aber jetzt auch mit der Suche hier. Wir können hier zum Beispiel eine Postleitzahl eingeben. 3100 sollte St. Pölten sein, das erkennt er auch, oder 1120. Und die Suche wird je nachdem angepasst. Dann können wir hier den Preis ändern. Und wir sehen da auch eine kleine Animation, während die Bilder hereinfahren. Dann können wir ein Restaurant auswählen und können hier bestellen. Okay, in der Datenbank gibt es zurzeit nur zwei Pizzen, das heißt man sollte tunlichst der Pizzeria auswählen in dem Fall. Und wenn wir den Warenkorb haben, den kann man dann auch beliebig editieren, wenn wir den Warenkorb fertig haben, gehen wir auf Bestellung senden und dann wird hier die Adresse automatisch immer gespeichert, wenn man schon einmal eine Bestellung gemacht hat und am Ende kann man Bestellung abschicken hier drücken. So weit, so gut. Und diese Applikation haben wir jetzt hier bereits vom Prototypen umgewandelt in eine Expression Blend Applikation. Das heißt, wir haben hier die Silverlight Applikation drinnen und haben die Buttons bereits, die Expander, die Listbox mit Beispieldaten ebenfalls und ich habe bereits hier zwei Bilder eingefügt. Das sind ganz normale PNG-Grafiken und diese PNGs sind jetzt einfach das Besteck hier drinnen. Das Ganze ist so strukturiert, dass wir verschachtelte Grid Controls haben. Also wir haben hier ein Grid Control, zoomen wir mal raus ein bisschen, dass man das besser sieht. Wir haben ein Grid Control, das hier zwei Spalten definiert. Da oben sieht man das ganz gut, eine linke große und eine rechte kleine Spalte. Und in der linken Spalte gibt es dann noch ein Grid Control und in dem befindet sich dann eigentlich das Fenster hier als Rectangle gezeichnet. Das heißt, wenn wir dieses Grid ausblenden, so fehlt der komplette visuelle Bereich hier. Das Rectangle ist der Rahmen der Applikation und dieses Rectangle wollen wir jetzt umgestalten, sodass das Ganze so grün aussieht, wie wir das aus der fertigen Applikation kennen. Dazu markieren wir unser Rectangle und das Erste ist, wir wollen hier oben den Rand des Rectangles verändern, sodass die Ecken abgerundet sind. Das kann man hier machen mit diesem kleinen Tool und sobald wir die Ecken abrunden, sehen wir, dass die Ecken jetzt überall am Rechteck abgerundet sind. Wenn wir das Rechteck nochmal selektiert haben, Rectangle, dann können wir jetzt die Farbe ändern. Den Stroke, den Rahmen, setzen wir auf einen No Brush, also wir wollen keinen Rahmen haben, stattdessen wollen wir aber eine Füllung haben und diese Füllung holen wir uns aus vordefinierten Styles. Was das sind, sehen wir später, aber diese Styles können wir, wenn wir hier auf Resources gehen, einbinden. Ich habe die Styles in einem externen sogenannten Resource Dictionary definiert. Das hat mir zum Beispiel eine Designagentur gemacht und um diese Styles zu verwenden, kann ich in meiner App XAML die verlinken. Rechte Maustaste, Link to Resource Dictionary, styles.xaml. Und damit ist mein externes Styles Dictionary jetzt Teil meiner Applikation. Interessant ist, ich kann diese Styles auch zur Laufzeit austauschen und kann so leicht unterschiedliche Themes für eine Applikation bauen. So, wieder zurück zu dem Rectangle heißt das jetzt, dass wir hier bei Fill auswählen können von Ressourcen für Pinseln. Wenn wir einmal neu bilden, dass er erkennt, dass wir hier jetzt neue Ressourcen haben. Warten wir mal, bis das Bilden fertig ist. Okay, wir wählen das aus, gehen auf die Brush Resources und sehen jetzt hier unterschiedliche Pinsel, die wir auswählen können. Zum Beispiel diesen Pinsel hier, der schaut nicht so gut aus. Ich würde den Plate Background Brush nehmen. Der ist nämlich dafür gebaut, das ist ein Gradient, ein Radial Gradient, also ein kreisförmiger Farbverlauf. und den weisen wir hier als Hintergrund zu. Als nächstes brauchen wir noch ein zusätzliches Bild, damit wir da oben diesen kleinen Glitzereffekt bekommen. Und das Bild heißt Shin. Shin eigentlich, Shin. Shine vermutlich. Das ziehen wir hier herein, das Shine-Bild, und platzieren das innerhalb unseres Grids. Und zwar in welchem Grid? Schauen wir mal ganz kurz. Das platzieren wir in dem äußeren Grid. Das heißt, wir schließen die ganzen Dinge und ziehen das Bild in das äußere Grid hinein. Damit ist der Shine-Effekt jetzt Teil des Grids hier. Und na, eigentlich in das innere Grid hinein. Hier, und zwar genau vor das Rectangle hinein. So. Es ist nämlich so, das, was weiter unten ist, wird für den User weiter vorne dargestellt. Das heißt, das Bild ist jetzt vor dem Rectangle gezeichnet. Und den Shine-Effekt müssen wir jetzt noch ausrichten. Wir definieren, dass der mal keinen Margin mehr hat. Dadurch sehen wir, so sehen wir, der Shine-Effekt wird bereits oben dargestellt. Und er sollte vielleicht noch ein bisschen durchsichtig sein. Opacity setzen wir auf 15%. Dadurch haben wir jetzt den Shine-Effekt da oben drinnen und wir sehen ihn bereits, schaut schon wesentlich besser aus. Perfekt, damit haben wir die Basis-Applikation soweit. Eins haben wir noch, und zwar diese Bereiche hier, also einerseits die Expander, andererseits die Listbox, haben normalerweise eine Überschrift dabei. Und um das zu machen, verpacken wir sie in ein Headered Content Control hinein. Das heißt, wir markieren uns einmal dieses eine Stack-Panel hier. Da ist das Stack-Panel. Dieses Stack-Panel wollen wir in ein Headered Content Control verpacken. Das heißt, wir gehen hier auf die Assets rauf und suchen uns hier mal Header Content Control heraus und ziehen dieses Header Content Control in das Grid hinein. Hier ist es bereits. Wir sehen es auf der rechten Seite, und das Stack-Panel soll jetzt in diesem Header-Content-Control der Content sein. Das heißt, wir ziehen es hier drauf und sehen da schon Replace String with Stack-Panel. Also der neue Content soll kein String mehr sein, sondern ein Stack-Panel. Das trifft sich ja ganz gut. Und jetzt ist, wenn wir uns das genauer anschauen, im Header-Content-Control das Stack-Panel drinnen. So weit, so gut. Das Stack-Panel soll Auto-Size haben. Das passt. Und das Headered Content Control braucht jetzt noch einen Header, das heißt, wir markieren es und gehen hier oben in die Suchbox und suchen in den Eigenschaften nach Header und setzen das auf Restaurant suchen. Damit sehen wir hier schon, ist der Header jetzt da und dann hier der entsprechende Content dazu. Soweit, so gut. Und genau das gleiche machen wir auch auf der anderen Seite für die Listbox. Auch die Listbox selektieren wir sie. Wird in ein Header Content Control eingepackt. Okay, das heißt, in das Grid hinein kommt mal ein Header Content Control und die Listbox wird der Content. Nein, eigentlich nicht. Das Header Content Control kommt eine Ebene weiter rauf und das gesamte Grid wird in dieses Header Content Control eingepackt. So. Schauen wir mal, zoomen wir mal ein bisschen raus. Okay. Das heißt, wir haben jetzt dieses zweite Headered Content Control, das müssen wir noch ausrichten in der Grid Column 1. Ja, das heißt, das Grid wird jetzt da rechts in der zweiten Spalte angeordnet. Wir sagen, dass dieses Headered Content Control keinen Margin hat und den kompletten Platz einnehmen soll. Und einen Header müssen wir dann natürlich auch noch draufsetzen, der heißt Suchergebnisse. Soweit, so gut. Damit haben wir jetzt unsere zwei Headered Content Controls jeweils mit dem Inhalt drinnen und können wieder zurück zu den Slides schauen, damit wir die Applikation jetzt ein bisschen verhübschen können noch. Wir haben also ein bisschen Positionierung gesehen, wir haben Basis Controls gesehen, wir haben auch das Headered Content Control in Aktion gesehen und Layout mit den unterschiedlichen Grids ein bisschen verwendet. Nun wollen wir die Controls verschönern. Und das erste Prinzip, das es hier gibt, nennt sich Styles. Styles sind nichts anderes als eine Sammlung von Property-Werten. Wir haben ja bis jetzt bereits Eigenschaften gesetzt, zum Beispiel einen Margin oder einen Background oder eine Vordergrundfarbe. Und diese Eigenschaften haben wir bis jetzt immer einzeln gesetzt. Ich kann aber diese Eigenschaften kombinieren in einen Style. Ich sage also, ein Button-Style hat immer einen Margin von 10, hat immer einen Hintergrund und so weiter. Und ich kann dann diesen Style in Batch sozusagen allen Buttons dann zuweisen und sage, der Button hat den Button-Style und dadurch übernimmt er automatisch ein Set von vordefinierten Eigenschaften. Damit kann ich Farben auch ganz gut setzen oder Ränder setzen, Schriftarten, aber ich bin natürlich beschränkt in meiner Applikation, also ich kann nicht alle möglichen Dinge machen. Wenn ich zum Beispiel das Aussehen from scratch ändern will, dass der Kalender nicht nur eine andere Farbe hat oder dass zum Beispiel der Slider ganz anders funktionieren soll, dann muss ich sogenannte Templates verwenden. Und Templates heißt, dass wir nicht nur Farben ändern, sondern dass wir die komplette visuelle Struktur austauschen. Also ein Beispiel ist hier dieser Slider, der verhält sich immer noch gleich, er hat immer noch einen Wert, der zwischen 0 und 100 zum Beispiel sein kann oder zwischen 1 und 14 und ich kann da hin und her bewegen. Nur wie die Struktur vom Slider ist, das können wir über ein Control Template in dem Fall komplett from scratch anders definieren. Das heißt, in dem Fall schaut das jetzt aus wie ein Kilometerzähler zum Beispiel. Ja. Das andere sind die sogenannten Data Templates, die ich zum Beispiel verwenden kann, um Listbox-Items zu stylen. Zum Beispiel haben wir das schon in der Listbox hier drinnen, wo wir immer jedes Listbox-Item besteht aus einem Bild und einem Textblock in einem Stack-Panel verpackt und das wird über ein Data-Template, das hier als Item-Template verwendet wird, definiert. Also wir haben Templates einerseits für Controls oder für Inhalte von Controls, die wir verwenden können. Nun schauen wir uns an, wie wir mit Styles und Templates die Applikation weiter verändern können. Der erste Schritt ist, diese Buttons da oben zu ändern. Schauen wir uns die mal genauer an, die sollten eigentlich grün sein. Und wir könnten zwar hier mal eine Background-Farbe ändern, aber selbst wenn wir die Farbe ändern würden, die Art, wie der Button aufgebaut ist, und ich rufe das nochmal in Erinnerung, wenn wir uns das hier genauer anschauen, dann ist der Button ja hier unten mit abgerundeten Ecken und oben nicht. Das kann ich nicht mit einem Style machen, sondern da muss ich wirklich die Struktur des Buttons ändern über ein Control-Template. Und um das zu machen, klicken wir da rechts oben auf Button, wenn wir den Button ausgewählt haben und sagen Edit Template. Es geht auch über das Kontextmenü, aber das ist die andere Möglichkeit. Und wir sagen, wir wollen das bestehende Template und den bestehenden Style kopieren und die Kopie dann editieren. Das bietet sich ganz gut an, weil dann sieht man schon einmal, wie ist es zurzeit gemacht. Und wir ändern den Style, Create a Style Resource, Menu, Button Style. Also zuerst definieren wir mal einen Style und in diesem Style wird dann jedem Button ein gewisses Template zugewiesen. Diesen Style legen wir in den Styles Xaml an. Menu Button Style. Und hier drinnen sind wir jetzt in unserem Style und können den Style definieren. Wir können zum Beispiel sagen, jeder Button, wir sind schon im Template drinnen natürlich. Gehen wir nochmal raus zu dem Style. Das ist jetzt der Style vom Button. Hier können wir sagen, jeder Button hat einen gewissen Background oder jeder Button hat einen gewissen Margin, zum Beispiel 10 nach links, 10 nach rechts. Und dann können wir im Style das Template editieren. Das können wir auch, indem wir hier rechte Maustaste Edit Template, Edit Current machen und sind jetzt in unserem Button Template drinnen. Das ist ein Control Template. Und dieses Control-Template vom Button besteht aus einem Background. Wenn wir den ein- und ausblenden, sehen wir das. Ein Content-Presenter, der hat die Aufgabe, den Inhalt zu rendern und dann noch zwei andere Elemente, wenn der Button disabled ist oder wenn der Button gerade den Fokus hat. Das heißt, wir sehen, unser Button funktioniert so, dass der komplett gezeichnet wird, wiederum aus Rectangles, aus Rahmen, mit Fülleffekten. Das ist ein Control, das komplett von Hand sozusagen gezeichnet wird. Und wir können das verändern, indem wir jetzt einmal einfach diesen kompletten Background weggeben und den Focus Visual weggeben. Mit Steuerung markieren wir die und entfernen sie. Den Content Presenter lassen wir uns drinnen. Und übrigens ist das alles in einem Grid angeordnet, wie wir sehen. Und zusätzlich fügen wir uns jetzt ein Rechteck hinzu mit Doppelklick, Rectangle. Und sagen, dieses Rectangle soll Autosize sein, also das soll den kompletten Platz einnehmen, Autosize Fill. Dieses Rechteck soll von den Farben her, schauen wir uns das einmal an, von den Farben her soll dieses Rechteck einen Pinsel haben, den wir schon vordefiniert haben als Green Button Background, und es soll keinen Stroke haben. No Brush. Das heißt, wir haben keinen Rand und einen grünen Background. Zoomen wir mal wieder raus ein bisschen. Und nun wollen wir, dass der Button aber abgerundete Ecken hat. Jawohl. Aber die abgerundeten Ecken sollen nur unten sein, nicht oben. Und um das zu machen, wandeln wir den Button durch einen Rechtsklick in einen Pfad um. Wir sagen Path, Convert to Path. Und haben jetzt einen Pfad hier, den wir frei mit dem zweiten Pfad-Cursor hier editieren können. Und wir können jetzt sagen, zum Beispiel in dem Pfad löschen wir den Punkt hier weg. Und den Punkt hier ziehen wir mit gedrückter Shift-Taste einfach ganz nach oben. Okay. Und dann können wir noch die Ausrichtung der Kurve beeinflussen und diese Ausrichtung setzen wir auf komplett gerade. Und das Ganze machen wir auch auf der anderen Seite. Da sagen wir auch, den Punkt löschen wir weg mit Entfernen. Den Punkt schieben wir nach oben mit Shift gedrückt. Das sollte ungefähr gleich sein. Und die Kurve soll, die Verbindungskurve soll ganz gerade sein. Und was sehen wir? Wir haben einen fertigen Button, der jetzt unten abgerundete Ecken hat und oben nicht. Und der Button ist eigentlich nur ein Pfad, der hier gerendert wird. Der Content Presenter befindet sich jetzt im Hintergrund. Den sollten wir also nach vorne ziehen, dass der Content immer vor dem Hintergrund ist. Ja, macht ja Sinn. So weit, so gut. Und nun wollen wir aber, dass dieser Button unterschiedlich aussieht, je nachdem, in welchem Status sich der Button gerade befindet. Und dazu gibt es ein Modell, das nennt sich States, unterschiedliche Stati. Die können wir hier oben definieren in dem Window States, das ist hier bereits offen, und da gibt es bereits vordefinierte Stati für den Button. Es gibt hier Gruppen von Stati, also das eine ist Stati, die den Fokus betreffen, das andere ist Stati, die normal den Button betreffen. Und wenn wir hier mal die Vorschau einschalten, dann können wir sehen, es gibt den Normalstatus, den Mouse-Over-Status, den Pressed und den Disabled-Status. Und wir können jetzt in jedem dieser Stati, wenn wir ihn auswählen, hier sehen wir schon, Normal State Recording is on, dann diesen Status verändern. Base ist der normale Status. Da sollte man immer wieder zurückgehen, wenn man dann für alle Änderungen macht. Und wir gehen auf den Mouse-Over-State und definieren, dass dieser Status einen anderen Pinsel für den Pfad nimmt. Das heißt, wir markieren hier den Pfad und sagen, Fill soll ein Gradient Brush sein, und zwar einer, wo wir die Farben ein bisschen verändern. Den linken Wert schieben wir ein bisschen nach oben, dass das Ganze heller wird, und auch den rechten Wert schieben wir ein bisschen nach oben. So, vielleicht nicht ganz so viel. Und jetzt sehen wir, dass der Pfad ein bisschen anders aussieht. Er wird jetzt anders gefüllt. Den Unterschied, gehen wir nochmal rüber, können wir uns anschauen, wenn wir zwischen Normal und Mouse Over umschalten, sehen wir, ändert sich da was. Dann gibt es noch einen Pressed State, und in dem Pressed State können wir ebenfalls die Farben manipulieren vom Pfad und sagen, in diesem Fall wollen wir, dass das Ganze eher ein bisschen gelblicher aussieht, und wir wollen in dem Fall hier da so ein Orange nehmen, und unten wollen wir einen helleren Gelbton nehmen. So. Perfekt. Das ist der Press State, und im Disabled State lassen wir den Button einfach gleich. Ich kann hier das Aussehen der States definieren, und der Button wird automatisch, wenn jetzt jemand mit der Maus drüber fährt, schauen, dass dieser Mouse Over State aktiviert wird. Nun können wir noch Übergänge, sogenannte State Transitions, definieren. Einerseits eine Default Transition zwischen egal welchen States oder implizite Transitions, zum Beispiel zwischen Normal und Mouse Over. Und zwischen Mouse Over und Normal. Wir sagen, von Normal zu Mouse Over soll die Transition 0,5 Sekunden dauern, Retour in gleicher Weise. Und was wir jetzt bekommen ist, dass der Übergang langsamer passiert, wie wir hier sehen. Das heißt, langsamer, wenn wir von Mouse Over zu Normal gehen und umgekehrt, lässt er sich Zeit, baut eine Animation dazwischen, eine Farbanimation, und animiert über 0,5 Sekunden diesen State-Übergang. Damit sind wir auch schon fertig mit unserem Template. Nun müssen wir noch im Style, wenn wir da nach draußen gehen, definieren, dass der Style ein Padding hat. Padding ist der Innenrand vom, suchen wir das mal, Padding, ist der Innenrand von unserem Content Presenter, den setzen wir auf 10. So. Und der Content Presenter hat die Aufgabe, egal welchen Content zu präsentieren. Das heißt, da drinnen, wo jetzt Button steht, wird, egal was immer die Content Property ist, gerendert werden. So weit, so gut. Eins habe ich vergessen, editieren wir noch einmal den Style, indem wir sagen Edit, whoops, indem wir sagen Object, Edit Style, Edit Current und setzen wir das auf allen Buttons, sowohl das Horizontal Content Alignment, na, das Vertical Content Alignment unten ist, ja, Vertical Content Alignment Button, Bottom, und dass der Foreground immer weiß ist. Passt. Soweit, so gut. Damit navigieren wir hier mit diesem kleinen Button raus aus den Styles, gehen rüber in unsere Hauptseite, da sind wir schon, und sehen hier den neuen Button. Er ist weiß, er ist, hat einen grünen Hintergrund, und diesen Style können wir jetzt auch auf den zweiten Button anwenden, indem wir uns hier die Style Property raussuchen und sagen, Style hier mit dem kleinen Kasterl ist eine lokale Ressource, nämlich Menu Button Style. Und dadurch übernimmt er auch diese Styles automatisch. Nun habe ich noch andere Styles gebaut für andere Controls und die sehen wir hier in den Ressourcen ganz gut, in dem Styles-File. Es gibt auch einen Style für ein Bordered Headered Content Control. Also für ein Content Control, und wenn ich diesen Style mal nehme und hier auf mein Content Control hier fallen lasse, dann bietet, ups, das war es nicht, markieren wir das Content Controller mal und lassen wir es jetzt drauf fallen, dann bietet er mir an, ob ich nicht auf dem Headered Content Control diesen Style anwenden möchte. Und ich sage ja, und dadurch übernimmt er diesen Style und auch dieser Style definiert wieder ein eigenes Custom Template, und das machen wir auch beim zweiten Content Control. Auch hier weisen wir den Style zu und müssen auf beiden jetzt noch sagen, dass die jeweils gestretched sind. Oder eigentlich nur auf dem zweiten hier, dass das auch den vollen Platz einnimmt. So, da sagen wir rechte Maustaste, Auto Size, Fill, und dadurch haben wir jetzt schon ein Layout, das ein bisschen mehr aussieht wie das, was wir nachher machen werden. Ah ja, aber ein Margin, einen kleinen, sollten wir trotzdem übernehmen. Das heißt, wir machen, dass dieses Headered Content Control trotzdem einen Margin hat von 5 auf allen Seiten. 5 oder 4, 4, 4, 4 oder 5, 5, 5, 5. So, jetzt schaut das Ganze schon ein bisschen besser aus. Wir haben auch für die Expander auch noch einen Style, den ziehen wir auch noch rüber. Der heißt Expander Style. So. Der soll dem Expander zugewiesen werden und allen anderen Expandern auch. Auch die haben wieder ein Template drinnen. Perfekt. Nun haben wir eine Applikation, die schon ein bisschen besser aussieht. Da unten der Button ist jetzt irgendwie gerade abgeschnitten. Das heißt, wir sollten hier dieses Grid auch auf Auto Size setzen. Also Auto Size Fill. Und sagen, dass dieser Button auch einen Style übernimmt. Dieser Style heißt nicht Menu Button, sondern Button Style. Ups. Nein, den wollen wir nicht editieren, so würde er aussehen, aber diesen Button-Style ziehen wir da runter auf den Bestellbutton und sagen, auch der soll zugewiesen werden. Soweit, so gut. Damit haben wir eigentlich die Applikation soweit gestylt, wie wir das gerne hätten. Und schauen wieder zurück zu den Slides. Wir haben jetzt also mit Styles und Templates die Content-Controls und die anderen Controls verändert, die Buttons. Das nächste Thema heißt Triggers, Actions und Behaviors. Wir wollen Funktionalität einbauen in die Controls. Und um Funktionalität einzubauen, könnten wir sie mit C# programmieren. Aber was ist, wenn jemand nicht so gut C# programmieren kann, weil er zum Beispiel oder sie zum Beispiel Designerin oder Designer ist? Was macht man dann? Für den Fall gibt es ein Konzept, das heißt Triggers, Actions oder Behaviors. Das sind Möglichkeiten, wie Code-Entwickler Funktionalität zur Verfügung stellen können, die dann Designer in die Applikation über Drag-and-Drop einfügen können. Und das Ganze funktioniert so, dass wir zum Beispiel mal Trigger haben. Trigger lösen immer etwas aus. Es gibt zum Beispiel einen Event-Trigger, Da kann ich definieren, wenn ein gewisses Event gefeuert wird, dann passiert was. Das ist wie ein Event-Händler eigentlich. Und dann gibt es eigene Trigger, die ich schreiben könnte. Zum Beispiel könnte ich, oder es gibt auch einen Key-Trigger, heißt, wenn jemand einen Tastendruck betätigt. Ich könnte aber auch zum Beispiel einen Network-Changed-Trigger schreiben, wann immer sich im Netzwerk was verändert, also der Netzwerkstatus, oder einen Double-Click-Trigger. Das sind einfach Auslöser, die kann ich programmieren und dem Designer oder der Designerin zur Verfügung stellen. Der Trigger löst etwas aus. Was löst der Trigger aus? Eine Action. Die Action tut etwas. Das ist also eigentlich eine Funktionalität, die der Entwickler den Designern zur Verfügung stellt. Es gibt zum Beispiel eine Go-to-State-Action. Also wenn ich beim Button in unterschiedliche States gehen will, kann ich das programmatorisch tun oder deklarativ über eine Go-to-State-Action. Es gibt aber auch eine Play-Sound-Action oder andere Actions. Das dritte ist eine sogenannte Behavior. Behavior ist einfach ein Gesamtpackage, eine All-in-One-Lösung. Da wissen wir nicht, wann passiert was genau. Wir wissen nur zum Beispiel, beim Mouse-Drag-Element-Behavior erlaubt mir das, UI-Elemente mit Drag-and-Drop zu bewegen. Aber welcher Trigger da genau, welche Action auslöst, das ist alles transparent. Fluid Move Behavior ist ein Behavior, das wir jetzt verwenden werden. Das ist auch ein Verhaltensmuster, wo wir nicht wissen, was passiert im Endeffekt im Hintergrund. Schauen wir uns das Ganze wieder in einer Demo an. Und zwar wollen wir nun die Listbox ein bisschen anpassen. Die Listbox schaut noch nicht so aus, wie wir uns das eigentlich erwarten würden. Und dazu passen wir wieder Templates an. Das Item-Template, das wir hier schon sehen können, zoomen wir mal hinein, das Item-Template definiert das Aussehen, das gibt es ja bereits. Das definiert einfach, dass wir hier ein Bild haben und hier einen Text und so weiter. Gehen wir wieder raus. Das zweite Template, das wir jetzt brauchen, ist das sogenannte Items-Panel-Template. Das, wie hier schon steht, definiert das Layout der Items untereinander. Also ob sie zum Beispiel nebeneinander, untereinander, im Kreis ausgerichtet werden in einer Listbox. Und das definieren wir jetzt komplett neu und nennen es Restaurant List Items Panel Template. Auch das definieren wir in den Styles XAML, in dem externen Resource Dictionary, damit wir nachher die Styles schnell austauschen können. Und wir sehen, zurzeit werden alle Elemente in der Listbox, als hätten wir es nicht gewusst, mit Hilfe eines Stackpanels ausgerichtet. Wir löschen das Stackpanel und nehmen stattdessen ein anderes Control, das WrapPanel, herein mit einem Doppelklick. Und das WrapPanel ist wie ein Stackpanel. Die Orientation ist derzeit auf Horizontal und nicht auf Vertical, aber das könnten wir auch ändern. Der Vorteil ist nur das, es unterstützt automatischen Zeilenumbruch. Und das ist eigentlich, was wir wollen, ein Wrap-Panel, das die Dinge nebeneinander ausrichtet und dazu einen Zeilenumbruch verwendet. Wir gehen also raus und voilà, wir sehen bereits, die Dinge werden nebeneinander ausgerichtet. Und der Zeilenumbruch ist noch nicht da, wegen den wenigen Items. Damit es aber immer einen Zeilenumbruch gibt, sollten wir auf der Listbox einen Wert suchen, der heißt Horizontal Scroll Bar Visibility. Schauen wir mal da hinein. Und da sollten wir sagen, dass die untere, also die horizontale Scrollbar, disabled ist. Das heißt, er soll nicht links und rechts scrollen lassen, sondern wenn wir zu breit sind, dann soll er wirklich einen Umbruch machen. Perfekt. Soweit so gut. Damit haben wir über ein Items Panel Template geändert, wie die Items in der Listbox untereinander gerendert werden sollen. Schauen wir nochmal in die Listbox hinein, weil da fügen wir noch ein zusätzliches interessantes Verhalten dazu. In dem Items Panel Template sagen wir, dass das Wrap Panel ein neues Verhalten, ein Behavior haben soll. Dazu gehen wir auf die Assets und suchen hier das Fluid Move Behavior heraus. Fluid Move Behavior ziehen wir auf das Wrap Panel drauf. Das ist jetzt an das Wrap Panel angehängt. Und Fluid Move Behavior hat eigene Eigenschaften. Da kann ich definieren, dass die Kinder animiert werden sollen, eine Sekunde lang. Und wir machen hier noch so eine Animations-Easing hinein. Also er soll hier am Anfang immer ein bisschen so herumwackeln, während er die Animation macht. Perfekt. Damit gehen wir raus und schauen uns jetzt einmal mit F5 unsere Applikation an, wie sie überhaupt aussieht. F5 wird die Applikation gebildet und wir können sehen, wie das Ganze funktioniert. Okay. Hier sehen wir die Applikation. Ups, refreshen wir noch einmal. Am Anfang sehen wir ganz schnell kurz eine Animation hier, die die Elemente hinein animiert. Wir haben die Buttons, wenn wir drauf fahren, ändern sie die Farbe, wenn wir drauf klicken, ändern sie ebenfalls die Farbe. Und hier unten haben wir auch einen Button, der die Farbe ändert. Wir haben hier die Expander. Wir haben also das UI, wie wir es kennen, bis auf eins, die Animation fehlt noch. Und die Animation von dieser Gabel, Messer und der Serviette, das ist das nächste, was wir uns jetzt anschauen. Die Animation funktioniert wieder so, dass wir States definieren. Also eine Möglichkeit, das zu machen, ist über States. Und zwar diesmal definieren wir die ganz draußen. Wir sind jetzt ja auf dem User Control selber, also auf der Hauptseite. Und auf der definieren wir uns einen State. Eigentlich zuerst einmal eine State Group. Eine Gruppe von States und die nennen wir Cutlery, ist das Besteck, Cutlery Animation oder nur Cutlery. Und da sagen wir, dass es zwei States gibt. Der eine State heißt Open und der andere State heißt Closed. Okay. Und der Closed State, der Open State soll so ausschauen wie jetzt. Ja, im Open State ist das Besteck hier. Der Closed State ist das Interessante. In dem verändern wir einfach, wir sind jetzt auf den Closed State gegangen, sehen hier oben, Closed State Recording is on. Und wir können jetzt einfach das UI verändern. Wir verschieben zum Beispiel das Besteck da nach unten. Wir drehen es ein bisschen. So. Und die Serviette verschieben wir dann nach oben, die verschieben wir eigentlich noch, noch weiter nach oben, so, und drehen auch die Serviette ein bisschen. So weit, so gut. Und das ist jetzt unser Closed State und das ist unser Open State. Wenn wir zwischen denen navigieren, sehen wir das. Und wir wollen jetzt einen Übergang, den Übergang von Closed nach Open. Dieser Übergang soll 3 Sekunden dauern. Und der Übergang soll auch so eine kleine Beschleunigungsfunktion drinnen haben. Und zwar soll er quadratisch oder exponential beschleunigen. So. Wenn wir uns das jetzt anschauen, was passiert? Das Ganze fährt herein und die Animation zu Closed ist leer. Also die In-Animation funktioniert so, die Closed-Animation so. Vielleicht ist 2 Sekunden besser als 3 Sekunden. Perfekt. Somit haben wir 2 States und was wir jetzt nur noch machen müssen, ist umzuschalten zwischen diesen States. Und das machen wir mit einer GoToStateAction. Die suchen wir uns jetzt hier raus, GoToStateAction, und hängen die an den LayoutRouteGrid an und an das darunterliegende Grid. Wir müssen jetzt einen Trick anwenden. Wir müssen nämlich in dem inneren GoToState, der wird früher ausgelöst als der obere, in dem inneren GoToState müssen wir auf Closed navigieren, dass einmal das Besteck weg ist. Und in dem äußeren, der später ausgelöst wird, navigieren wir zu dem Open State, sodass die Animation gestartet wird. Wir nehmen also mal den inneren her, GoToStateAction, und sagen, der Trigger ist ein Event-Trigger, der reagiert auf das Parent, also auf das Grid, und zwar dort auf das Event Loaded. Und sobald Loaded auftritt, wollen wir in den State Closed gehen. Passt. Der zweite GoToStateAction Wert, der wird später ausgelöst. Was der macht ist, wenn dessen Grid Loaded ist, dann sagen wir gehen in den State Open. So weit, so gut. Der Trick ist der, das so zu machen, man kann das nicht auf das gleiche Grid Control hängen, weil bei Event-Händlern ja die Reihenfolge per se nicht definiert ist. Deswegen sollte man das so machen, dass man das auf unterschiedliche Eventhändler, auf unterschiedliche Grids legt, und zwar das innere verschachtelte Grid wird früher ausgelöst. Und wir sehen, was passiert. Die Animation startet und das Ganze fährt herein. So weit, so gut. Das Letzte, was wir jetzt noch brauchen, sind unterschiedliche Bildschirmseiten. Wir haben ja bis jetzt eigentlich nur eine Seite hier, die Search Page. Und dieses Grid hier, das wir hier sehen, ist eigentlich unser Search Grid. Das heißt, wir nennen das einmal Search Grid und kopieren dieses Grid. STRG C, fügen es hier nochmal ein, STRG V und nennen das Ganze jetzt Order Grid. Zum Beispiel. In dem Order Grid ändern wir irgendetwas. Zum Beispiel sagen wir, dass im Order Grid drinnen, markieren wir da oben, die erste Spalte soll größer sein als die zweite. Die Reihenfolge soll hier so sein. Und was in welchem Grid Column ist, ändern wir auch um. Das erste Headout Content Control soll diesmal in der Spalte 0 sein. Und das zweite Headout Content Control soll diesmal in der Spalte 1 sein. Das heißt, wir vertauschen die beiden Elemente und löschen außerdem die Inhalte weg. Die brauchen wir jetzt nicht. Und haben jetzt hier ein zweites Grid gebaut. Unser erstes Grid hier und unser zweites Grid. Wir haben also sozusagen zwei Seiten. Und zwischen denen wollen wir jetzt hin und her navigieren. Dazu machen wir Folgendes. Auf dem Order Grid setzen wir mal die Opacity auf 0. Wir sagen also, dass dieses Order Grid undurchsichtig ist. Und der zweite Wert, HitTestVisible, soll auch false sein. Das heißt, dieses Grid ist unsichtbar und kann auch nicht angeklickt werden. Wir definieren uns eine zweite State Group und nennen die Pages. Und in dieser State Group bauen wir uns zwei neue States. Den einen nennen wir Search und den anderen nennen wir Order. Der Search State ist bereits vorhanden. Den haben wir hier. Und der Order State, den definieren wir uns jetzt im Order State, ist HitTestVisible von dem Order Grid True. Jawohl. Und Opacity vom Order Grid 100%. Im Gegensatz dazu ist aber dann vom Search Grid die Opacity 0% und HitTestVisible false. Das heißt, wir tauschen einfach diese Dinge aus. Und wenn wir jetzt in den einen State gehen, ist die eine Page da, wenn wir in den anderen State gehen, ist die andere Page. Unter Anführungszeichen da, es sind einfach zwei Grids, die wir vertauschen. Und dann sagen wir jetzt einfach nur noch, da dazwischen gibt es eine Default Transition von 0,5 Sekunden und wir verwenden noch eine kleine Animation dazu, nämlich dieses Bouncing hier. Perfekt. Das heißt, wir sehen jetzt, so ist der Übergang zwischen den einzelnen Pages. Und wann soll der Übergang passieren? Wenn wir den Bestellbutton klicken, suchen wir uns den einmal raus. Wenn wir den Bestellbutton klicken, dann wollen wir einen Übergang machen. Das heißt, wir brauchen hier wiederum eine GoToStateAction. Und die GoToStateAction heißt in dem Fall, dass wir beim Klick auf den StateOrder gehen wollen und beim anderen, beim Restaurant suchen Button, wollen wir mit dem Klick GoToStateAction auf den StateSearch zurückgehen. Das heißt, wir haben hier die beiden States definiert und können jetzt die Applikation starten und sehen bereits dann auch schon die Übergänge zwischen den einzelnen Seiten mit einer zusätzlichen Animation. Soweit, so gut. Wir klicken auf Bestellen. Wir kommen auf die zweite Seite, wir klicken auf Restaurant suchen, wir kommen wieder zurück zur ersten Seite und haben bereits Animationen für die Übergänge dazu. Perfekt! Damit sind wir am Ende der Demo angekommen und auch fast schon am Ende des Webcasts. Was wir heute gesehen haben, waren die Content Controls, wo wir Inhalte hineinpacken können, beliebiger Natur, die Listen wie die Items Controls, wo wir zum Beispiel ein Items Panel definieren können, wie die einzelnen Items untereinander ausgerichtet werden sollen. Danach haben wir uns Styles und Templates angeschaut. Wir haben über Styles die Control Farben und Margins geändert und über Templates die Struktur der Controls geändert und haben da auch States verwendet, wie einen Mouse Over, einen Pressed State zum Beispiel. Außerdem haben wir dazu gleich Animationen gemacht und haben auch auf dem User Control eigene States definiert, mit denen wir zum Beispiel die In-Animation regeln oder die Übergänge zwischen den zwei Grids, dass die Applikation sich entweder in dem einen State Search oder in dem anderen State Order befindet. Dazu haben wir Trigger verwendet, wir haben Actions wie die GoToStateAction verwendet und wir haben auch ein Behavior verwendet, das FluidMoveBehavior. Last but not least, vielleicht haben Sie diesen schönen Poster schon wo gesehen, diesen Silverlight Poster. Und für Sie als Live-Webcast-Zuseher haben wir das exklusive Angebot, wenn Sie meinem Kollegen, jetzt lacht er gerade und er freut sich schon auf die Flut von E-Mails, wenn Sie meinem Kollegen eine E-Mail schicken an rolfme@microsoft.com, dann bekommen die ersten wie viel, Rolf? Alle. Oh, er hat alle gesagt. Na gut. Gilt aber nur für die, die es heute noch machen. Rolf Mi zusammengeschrieben @microsoft.com. Wenn Sie meinem Kollegen eine E-Mail schreiben und mit gewissem Inhalt, dazu kommen wir gleich, dann bekommen Sie einen dieser Poster zugesandt. Silverlight Light Up the Web. Ich glaube, er hat DIN A2 Format, also er ist ganz praktisch fürs Büro ihn aufzuhängen und ich finde es auch wirklich nett. Also man kann es sich auch zu Hause aufhängen. Die Bedingung ist, dass Sie nicht nur eine E-Mail schreiben und sagen, ich möchte ein Poster. Sie sollten natürlich auch Ihre Adressdaten mitschicken. Aber das Wichtigste ist, dass Sie uns konstruktives Feedback zum Webcast geben. Einerseits zur Qualität der Videoübertragung. Hätten Sie gern irgendwie die Videoübertragung anders zum Format? Hätten Sie gerne kürzere, längere Webcasts? Aber auch zu den Inhalten. Also ein Feedback jeglicher Form, wobei uns natürlich ein Feedback abseits von uns gefällt alles sehr gut, viel lieber ist. Ja. Das heißt, sagen Sie uns wirklich konkrete, was gefällt Ihnen sehr gut oder sowas, nicht einfach nur alles super, her mit dem Poster, dann wird Ihnen mein Kollege einen dieser Poster zuschicken. Damit sind wir am Ende angekommen. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Den heutigen Webcast können Sie natürlich im Nachhinein wiederum herunterladen, noch einmal durchschauen, wie das funktioniert. Und es wird auch wieder On-Demand-Webcasts geben, die die einzelnen Schritte der UI-Definition im Detail zeigen. Das gesagt habend, nächstes Mal in 2 Wochen beim nächsten Live-Webcast geht es dann um die Entwicklung der Logik hinter unserem UI, das wir bis jetzt gebaut haben. Außerdem noch 2 Event-Hinweise. Es gibt ein MSDN-Briefing am 23.10., wenn ich mich richtig erinnere, 23.10. ein MSDN-Briefing zu Silverlight, wo wir dann in weitere Themen gehen werden. Ah, Entschuldigung, 25.10., okay, 25.10., das nächste MSDN-Briefing, wo es um Silverlight gehen wird und außerdem noch eine Remix. Oh, jetzt habe ich es komplett falsch. Ah, okay, ich bin ein bisschen weird mittlerweile. Der Termin ist der 25.09., aber Sie merken wenigstens, es ist nicht voraufgenommen. Also 25. September, das nächste MSDN-Briefing. Ich soll es wissen, ich bin der Vortragende dazu. Also Silverlight wird das Thema sein und wir werden Advanced-Technologien hier auch besprechen. Damit herzlichen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.